Herzlich willkommen bei Psycho trifft Coach, dem Podcast, der Sinn macht.
Wir sind Judith Brückmann und Cord Neuwersch. Wir sind Psychotherapeut und Coach. Und wir sind Geschwister, die jede Woche über die wichtigsten Themen aus der Praxis und dem Leben sprechen. Offen, authentisch und persönlich.
In der einen Woche sprechen wir kurz und knackig über eine Fragestellung, in der wir auch eure Hörerfragen mit einbeziehen. In der anderen Woche gehen wir ein Thema intensiver an und holen dazu auch gern mal Gäste mit an den Tisch. Kollegen, Experten, Betroffene.
Schön, dass ihr auch dabei seid. Jetzt aber ab ins heutige Thema.
Jawohl.
Hier. Triggerwarnung. Liebe Hörer, ich möchte euch an der Stelle dafür sensibilisieren, dass in dieser Folge bestimmte Details genannt werden, die eventuell doch zu heftig sein können. Hört bitte auf euch und euren Körper und eure Gefühle. Wenn es zu viel wird, schaltet bitte ab. Sprecht mit euren Bezugspersonen darüber, geht sonst zum Haus- oder Facharzt, wenn es sogar symptomatisch wird und ihr euch noch schlechter fühlt. Aber bitte, bitte sorgt für euch. Trigger sind ein starker Hinweis darauf, dass etwas zu stark in emotionalen Kontakt geht und ihr eventuell euch damit nicht gut fühlt. Deswegen sorgt bitte für euch.
Ja, es ist wieder soweit. Eine neue Folge Psycho trifft Coach und ihr seid dabei. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und Cord und ich wieder hier live und in Farbe, also einmal zu hören, als auch wenn ihr möchtet und Lust habt, kommt auch mal rüber zu YouTube, da gibt es uns auch zu sehen. Ich freue mich ja immer wieder, dich zu sehen, Brüderchen, wenn auch nur so quasi online über die Ferne. Aber und heute, ich freue mich, wir haben mal eine richtig schöne, gemütliche, lange Folge zusammen als Geschwister. Und du bist quasi auch gleichzeitig unser Gast heute, Cordy.
Genau, Schwerpunkt.
Mhm. Genau. Weil ich finde es total spannend, wir haben das Thema ja auch schon sehr häufig angeteasert und auch von Hörern angefragt bekommen, wann wir dazu nochmal eine ausführlichere Folge machen. Ich hatte auch das Gefühl, das kannst du gleich auch mal erzählen, wir hatten ja schon mal eine Folge mit Franz Ruppert.
Ja.
Oh, ja. Und,
ist das auch hier?
Ja, mal, das ist ein graues Haar, ne?
Ah, hier. Guck mal her. Das eine hier. Guck mal, voll die Antenne hier. Siehst du das?
Ja, krieg ich gar nicht weg. Ist das jetzt, ist das jetzt ein Corona-Jahr? Oder Corona-Haar?
Corona-Jahr. Ja, wahrscheinlich. Auf jeden Fall, ich sag dir das.
Ja?
Ja.
Kann ich total nachvollziehen. Ist auch echt heftig, auf jeden Fall. So langsam finde ich, kannst mal wieder in Richtung altes Leben zurückgehen.
Schnell bitte, schnell genau. Bitte.
Schneller als schnell, das wäre schön.
Nein, aber klar, auf jeden Fall, so wie es geht, also möglich ist, ja.
Ja, dazu machen wir demnächst auch nochmal eine Folge übrigens zu Corona und da dürft ihr gespannt sein. Aber jetzt erstmal heute hier und wie gesagt, heute. Boah, ist schon spät. Ich muss auch mich entschuldigen. Wir haben auch so ein bisschen Feedback bekommen auf die letzte Folge, dass ich da so ein bisschen unstrukturiert gewirkt habe. Das liegt wirklich daran, dass ich noch nicht so richtig Durchschlafnächte habe mit Baby. Und die Tage sind aktuell sehr voll. Deswegen bitte verzeiht's mir, wenn ich manchmal nicht so ganz auf der Höhe bin oder manchmal ein bisschen ins Stottern komme. So, deswegen, Cord, weißt du was? Ich gebe jetzt einfach direkt an dich ab. Du kannst ja mal die ganze Arbeit machen. Ich habe echt so keinen Bock mehr. Komm,
das komm mal raus. Ja, ist schon vollkommen in Ordnung. Ich leg mal los. Komm, lass mich mal machen. Genau. Also erstmal die Frage natürlich war, was machen wir denn hier jetzt? Es geht hier nicht um eine Werbeveranstaltung. Im Gegenteil, das ist eher gedacht an erstmal Interessierte oder auch Betroffene mit dem Thema Trauma. Und dazu muss man wissen, das Trauma ist schon ein Bereich, den traut sich nicht jeder zu. Das heißt, das ist wie auch bei einigen anderen Bereichen tatsächlich eher was für Leute, die sich darauf spezialisiert haben. Das liegt daran, weil es braucht eine bestimmte Art von Begleitung. Weil jede, also so wie es auch bei körperlichen Erkrankungen ist, braucht es immer Spezialisten für bestimmte Bereiche. Ne? Also ich sag mal, eine Erkältung, das kriegt man in der Regel noch, kriegt noch einen Hausarzt gebacken. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen Beinbruch habe oder so, das kann er zwar einschätzen, aber da brauche ich dann einen Facharzt für. Und bei psychischen Sachen ist das bei Trauma ähnlich. Und der Hintergrund, warum ich mich darauf spezialisiert habe, ist, du kennst mich ja, ja, von allen am längsten hier, die Psychotrift Coach kennen, so kann man es ja sagen. Ich habe mich immer gefragt nach der Frage, für mich waren die Fragen immer unheimlich spannend, also spannender schon fast als die Antworten, weil jede Antwort hat immer 10 neue Fragen aufgeworfen. Und das war schon immer so meine Frage zentral, so was macht uns Menschen aus und auch vor allen Dingen, wieso ist das so? Also wie entwickelt sich das? Und auch gerade in Bezug auf Erkrankungen und Symptome, das ist ja durch meine Krankenpflege und durch meine Therapeutenausbildung und alles, was ich ja an praktischen Erfahrungen gemacht habe, die 10 Jahre Psychiatrieerfahrung und so weiter, jetzt auch langjährige Praxiserfahrung und Weiterbildung zeigen ja, dass man nicht nur das theoretisch, sondern auch praktisch immer mehr, ja, also mit Wissen und mit Erfahrung anreichert. Und somit wurde mir deutlich, dass es eine Unterscheidung gibt in, also das wird, glaube ich, jetzt der eine oder andere sagen, ist doch voll logisch, aber ich habe das tatsächlich erst durch das, also ich meine, ich habe es auch theoretisch erst erfasst, aber durch das Erleben in der Praxis hat sich es dann mit praktischem Gefühl auch, mit auch einem Erkennen von Zusammenhängen in jeder individuellen Geschichte dann bewahrheitet. Ne? Und das ist das, dass es einen Symptomblick gibt, also einen Wirkungsblick, einen Blick auf die Wirkung, wie es sich gerade zeigt. Und früher habe ich immer angenommen, das ist auch gleichzeitig die Ursachenperspektive, dass sich dadurch auch die Ursache ableiten lässt. Aber das ist nicht selten ein Trugschluss, weil die Ursache kann tatsächlich auch losgelöst sein. Also im Sinne von sich wirklich verstecken hinter der Symptomdiagnose. Das gibt es tatsächlich. Das finde ich echt total spannend. Also, dass ich das nicht abzeichne. Und gerade bei Trauma würde ich behaupten, das sage ich auch immer wieder in den Gruppentherapien, das ist somit die tiefste Stufe. Also die tiefste Tiefe, die wir in der Psyche durchdringen können, um uns ja zu verändern. Und verändern im Sinne von in eine Richtung zu bewegen, wenn wir jetzt im Krankheitserleben sind, die uns ja in Richtung Genesung führt oder in einen anderen Erlebenszustand. Ich würde sagen Gesundheitszustand. Und wenn der Hörer jetzt denkt, warum ist der Korter so vorsichtig mit der Wortwahl, das liegt daran, dass gerade auch die Worte in dem Bereich sehr irritierend und auch ja auch in falsche Richtungen führen können. Weil ich will es nicht zu sehr pauschalisieren. Ne? Jetzt könnte man sich fragen, okay, Trauma, was heißt das denn dann ganz genau? Ne? Wir gehen jetzt nicht auf die Frage ein, was ist ein Trauma? Das haben wir in der Folge 13 mit Professor Dr. Franz Rupert ja besprochen. Die kann man gerne nachhören, die Folge. Das ist tatsächlich erstmal das Phänomen, wenn was bedroht ist, eine Gefahr da ist, eine Lebensbedrohung in jeder Form und die sagen wir mal, sehr wissenschaftlich orientierten Fachleute haben das auch eng gesteckt, diese Diagnose. Und wenn man sehr tief reingeht, also auch weit ins Detail geht, kann man zu Recht die Frage stellen, wo fängt Trauma an? Und ich würde behaupten, dass Trauma anfängt erstmal in einem subjektiven Erleben. Also das heißt, ich erlebe es als eine Bedrohung und das ist jetzt sehr wichtig, was ich sage, weil das subjektive Bedrohungserleben muss sich nicht mit einem objektiven muss nicht übereinstimmen. Ich mache ein Beispiel: Wenn ich als Kind mit 6 Jahren einen Horrorfilm gucke, der ab 18 ist, dann kann ich den nicht unterscheiden von der Wirklichkeit. Dann ist das, was ich sehe, die Wirklichkeit. Dann ist das für mich in der Subjektivität, in dem Erleben, eine Bedrohung, reale Bedrohungssituation. Wenn dann ein anderer Erwachsener sagen würde, ist doch nicht so schlimm, ist doch nur ein Film oder dergleichen, dann sind das zwei Wahrheiten. Aber letztendlich für den, der diese Erfahrung macht, ist das seine Realität. Und die ist dann auch genauso möglich zu traumatisieren. Also das habe ich schon selber erlebt bei Kleinkindern, dass sowas mal vorkommen kann. Und jetzt zurück, also nur das Verständnis, Einführung, ne, jetzt zurück in die Praxis, was mache ich? Genau, also durch Traumatherapie und ich habe mich jetzt seit ein paar Jahren auf Traumatherapie auch spezialisiert, nach der Ausbildung bei Professor Dr. Franz Rupert, habe ich ja auch in der Folge 13 erläutert, bin ich davon überzeugt, das ist es. Also weil ich habe es gesehen, wie er arbeitet, ich sehe die Zusammenhänge Und die sind für mich so schlüssig. Also die Theorie ist auch sehr gut hergeleitet und ist auch abbildbar, ist wirklich auch zu sehen, ist nicht nur ein Theoriewissen. Und da war es für mich auch klar. Ne? Und vor allen Dingen ist es für mich sehr, es weißt du, es war, vielleicht erkläre ich es nochmal kurz, und so arbeite ich selber auch. Und zwar, es geht darum, dass ich immer mehr in die Erkenntnis komme, was ist es bei mir individuell für mich, das Trauma. Das kann sein, dass ich als Therapeut einen anderen Fokus habe, wenn ich mir das mit dem Patienten ansehe, als der Betroffene selbst. Das kann sein, dass der Betroffene selbst sagt, nee, also so sehe ich nicht so unbedingt. Und ich sage, und ich denke dann so, okay, da ist voll schon, also deutliche Spuren davon, aber das bringt die Therapie nicht weiter. Und das ist auch nicht sinn- und zielführend. Es geht immer auftragsgebunden und deswegen muss man immer aus der Sicht des Betroffenen schauen. Und so geht man auch tatsächlich dann in der Behandlung vor. Und ich habe mir dazu ein gruppentherapeutisches Setting zusammen gebastelt, könnte man fast sagen. Das hört sich so experimentell an. Letztendlich ist es nichts anderes, als dass man halt Psychoedukation, das ist ein Fachbegriff für, dass man aufklärt, dass man Wissen lernt, wie bei der Fahrschule, bevor ich ins Auto steige und losfahre, muss ich erstmal die Theorie wissen. Ne? Ich muss wissen, wo ist ein Schild, was ist ein Schild, was ist Stopp, was ist Go, ne? Was mache ich, wenn die Ampel auf Gelb geht, wann halte ich an, wann nicht und so weiter. Also solche Sachen. Das muss ich erstmal verstehen, bevor ich ins Auto steige und losfahre. Und so ist es auch in der Gruppentherapie. Also es ist so, wenn man jetzt Gruppentherapie hört, denkt jeder erstmal, man sitzt in so einem Kreis und man redet über seine Probleme. Also jeder redet über die Probleme. Und so mache ich zum Beispiel Gruppentherapie gar nicht. Ne? Bist du noch da oder was?
Ich bin auch da, ich höre noch zu und ich wollte dich
Alles
eigentlich
gut.
zwischendurch noch was fragen, aber hau erstmal.
Komm wieder. Alles klar, bist du am Dissoziieren, mach, spalt es schon ab.
Ja,
Ja,
genau.
auf jeden Fall.
Ich
Ja,
bin eigentlich
alles
schon
gut.
eingeschlafen auch.
Na, alles gut. Ja, solange ich dich gut unterhalte, ist natürlich alles prima. Auf jeden Fall.
Nein, tust du.
Nee, alles
Ich
gut, ich
bin
habe
sehr
es schon
gespannt.
verstanden.
Ich
Ja,
hatte nur gedacht, nee, hau
ist
raus. Komm,
gut.
ich unterbreche dich gar
Ja, ist
nicht.
gut.
Komm,
Ja, lass mich.
weiter.
Ja,
Mach
ich wollte
weiter.
nur einfach nur,
Du bist so
ob du
gut
mich
im
nur
Flow.
hörst oder ob du schon, weißt du, so Standbild, ich rede mit mir selber. Naja, alles gut. Genau, also es ist so, dass halt das Wissen tatsächlich über diese Erkrankung, was ist das überhaupt, ne, wie entsteht das und so weiter, das wird über Module, das heißt über Treffen, dann wirklich besprochen in Form von, wir sitzen alle im Kreis und die Teilnehmer müssen nur ihren Vornamen nennen. Das reicht. Also mehr müssen die gar nicht machen. Alles andere ist optional, die können dran teilnehmen, müssen die aber nicht. Sie können auch, kriegen auch die Möglichkeit, sich aus dem Setting rauszubewegen. Also wenn das zu viel wird, dürfen die den Raum verlassen. Einfach als Schutz, dass sie für sich sorgen. Ne? Aber wichtig ist, dass sie nicht nach Hause gehen. Also die müssen natürlich so lange bleiben, bis die Gruppentherapie zu Ende ist. Die können aber auch in den Wartebereich, die können auch von mir aus nach draußen und sich draußen was hinsetzen an die frische Luft. Aber die Bedingung ist, dass man halt bis nach der Gruppe wartet. Die Gruppe dauert immer so 50 Minuten. Ich habe also in der Corona-Zeit jetzt, ne, davor habe ich 100 Minuten gemacht, eine Einheit, also zwei Zeitstunden mit halt Pause, ne, also 500 Minuten. Und das habe ich jetzt halt auf 50 reduziert, ne, damit man auch besser Stoßlüften kann und da nicht so viel Kontakte sind, dass man da irgendwie sich austauschen kann mit möglichen Infektionsgeschehen. Ja, also mit möglichen Infektionsgeschehen. Auf jeden Fall hier zum Inhaltlichen. Der Ablauf ist so, dass man mit null Vorwissen in die Therapie kommen kann. In die Gruppentherapie und es sind, wenn wir jetzt Corona außen vor lassen, können maximal 9 Teilnehmer daran teilnehmen. Jetzt in der Corona-Zeit sind aufgrund des Raumes nur 6 Teilnehmer möglich und die Gruppe ist geschlossen. Das heißt also, beim ersten Mal kommen erstmal die Teilnehmer, gucken sich das ganz unverbindlich an und wenn das was für sie ist, dann ist es erst ab dem zweiten Termin verpflichtend. Das heißt, danach gehe ich davon aus, dass die auch wirklich Interesse haben und auch wiederkommen. Die nicht kommen, es ist gleichzeitig auch eine Aussage dann an die Gruppenteilnehmer, dass es dann heißt, okay, war nichts für mich. Aber die Gruppe bleibt geschlossen, das heißt, es rücken nicht neue nach, das heißt, also das bedeutet nur, dass die Gruppe kleiner wird. Und in der Regel ist meine Erfahrung die, dass die Teilnehmer, die schon vorsagen, ja, da möchte ich dran teilnehmen, dass die auch tatsächlich bleiben. Und die nicht bleiben, waren entweder am Anfang schon sehr skeptisch, bevor die Gruppe besucht haben, oder sie haben tatsächlich noch bestimmte Auslöser, die komme ich gleich noch drauf, warum sie die Gruppe abbrechen, was dann aber auch eine Ressource ist, dass sie dafür sich sorgen. So, dann ist das so, du sitzt dann halt da und wenn du weißt schon vorher, was alles, an welchem Datum, also der Abstand ist immer alle 2 Wochen und was dann halt an welchem Datum drankommt inhaltlich. Das ist das Schöne, du kannst dich schon so ein bisschen vorbereiten und im ersten Termin gehe ich auch, wie ich heute jetzt das vorstelle, schon so auf die Inhalte so ein, dass man weiß, was so grob da drin vorkommt. Und ja, das ist dann so erstmal so das Vorgehen. Dann kann man Fragen stellen, klar, logisch, ne? Und ja, da alle bei null abgeholt werden, also null Vorwissen benötigt wird, fange ich tatsächlich auch bei Adam und Eva an. Das bedeutet, was sind überhaupt Symptome, wofür stehen die und so weiter. Und ich mache auch einen kleinen Selbsttest, dass jeder für sich selber gucken kann, inwieweit habe ich denn Trauma, also als Thema. Das ist etwas, was nicht in der Gruppe diagnostiziert wird, weil das muss im Vorfeld schon eingeschätzt werden, ne? Das wäre sonst zu plakativ, also oder zu unangemessen für das klinische Setting der Gruppentherapie. Das ist etwas, was in der Gruppentherapie nur so wie so eine Art Selbstcheck ist, für mich selbst nochmal, dass ich das so ein bisschen daran erkennen kann. Und wie eine Wiederholung, dass ich dann nämlich ab dem zweiten Modul, da geht es nämlich um schon Diagnose, also auch um Entstehung. Das bedeutet, wie entsteht sowas überhaupt, das Symptombild? Dann gehen wir auf Entwicklungsaufgaben ein, auf Bindungstypen, auf bestimmte Merkmale, wie man das einteilt und wie man die Diagnosen alle nennt, die es da gibt. Wie zeigt sich Trauma? Weil Trauma ist nicht immer gleich Trauma. Trauma kann sich auch über Depressionen, über Ängste, über Anpassungsstörungen, das heißt über Schicksalsschläge, die mich belasten und Symptome hervorrufen, kann sich das zeigen. Auch in Persönlichkeitseigenschaften. Und genau, da gehen wir dann drauf ein und es können immer Fragen gestellt werden, es können Dinge ergänzt werden und so weiter. Und dann im dritten Modul ist es so, dass man dann geht man schon in die erste richtige Vertiefung, könnte man sagen. Vertiefung heißt, da gehe ich auf wirkliche, ja, so wie soll ich das erklären, grundlegende Phänomene ein. Dazu haben wir auch eine Folge schon gemacht, Schwesterherz, das ist die Folge 49, ne, Täter-Opfer-Dynamiken, da gehe ich auf diese ganzen Sachen ein und man kann auch darüber Fragen stellen. Es ist gleichzeitig auch eine Möglichkeit für die Betroffenen, auch ein Gefühl dafür zu kriegen und auch für mich als Gruppenleiter, inwieweit trauen sich die Betroffenen zu, auch mehr in die Tiefe zu gehen. Ansonsten sind die Gruppentherapie ist in 8 Basismodule und 8 Vertiefungsmodule eingeteilt und die 8 Basismodule sind eher sanft. Also sanfter heißt, man geht nicht zu stark an persönliche Themen dran. Täter-Opfer-Dynamik ist, wenn du so willst, neben Suizidalität, das ist auch ein Modul, sind das die einzigen konfrontativen und klärenden Aspekte. Und
Gott, ich
dann.
glaube, du musst da muss ich mal zwischenhaken, also
Ja, immer, du
zwischendurch
kannst immer
einsteigen, ja.
zwischenhaken.
Genau, weil ich glaube, so richtig, vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen mehr abholen. Für die, die jetzt nicht die Franz-Ruppert-Folge gehört haben, sind wir jetzt schon, finde ich, ziemlich sehr ja, in der Methodik
Ja,
und ne, schon sehr im Setting. Vielleicht
klar, schieß
kannst du
los.
ja trotzdem noch mal kurz, ich sag mal, umreißen, was es mit einem Trauma auf sich hat, weil ich finde, Trauma ist ja auch wirklich ein großes Feld und man weiß ja auch nicht so wirklich, was gehört zu den Symptomen von Trauma. Also es ist ja sehr komplex. Es können ja auch verschiedene Sachen auftauchen, ne? Es können auch verschiedene Ereignisse einem Trauma zugrunde gelegt sein. Und dass wir da vielleicht noch mal kurz einmal ansetzen. Was ist, genau, was, weißt du, kann man so sagen, es gibt so ganz spezifische Faktoren, die darauf schließen lassen, dass ein Trauma vorliegt?
Ja, natürlich, auf jeden Fall muss es ja geben für die Methodik, also um es einzugrenzen, was jetzt die Wissenschaft betrifft. Was mich persönlich betrifft, bin ich aufgrund meiner Vorerfahrung schon so, dass ich das schon, ja, so. Durch mein Wissen, also was die Klienten mir sagen, dann hört man natürlich auch schon bestimmte Dinge raus, also schon
Zum
wie
Beispiel.
formuliert wird. Ja, zum Beispiel, wenn einer von mir gegenüber sitzt und während er zum Beispiel bestimmte Schicksalsereignisse spricht, er plötzlich abbricht, also gar nicht mehr weiterredet oder den Faden verliert. Oder das ist ein Zeichen nicht, dass er ein Trauma ist, sondern dass er erstmal belastet ist damit. Und je nachdem, wie detailliert er die Information geben kann, ist, wenn zum Beispiel jemand sagt, er kann sich gar nicht erinnern, was so vor seinem 12. Lebensjahr passiert ist, dann wird schon ein Grund geben dafür. Also es muss nicht immer sofort, ne, das möchte ich auch nochmal an den Hörer richten. Ich bin nicht jemand, der schwarz-weiß guckt, aber also so schwarz-weiß sieht, wenn dann oder ist auf jeden Fall das und so weiter. Aber das sind so mögliche Hinweise.
Na klar, also
Weil
man
warum
muss es ja
sollte man sich
irgendwie
sonst
jetzt
nicht. Ja,
klassifizieren
ne,
können,
dann
klar.
genau, dann weitere Hinweise sind zum Beispiel, wenn ich Albträume habe, das sind aber alles unspezifische Dinge, was wir auch im ersten Modul, also im ersten Treffen auch besprechen, welche Symptome gibt es da so, ne? Was sind überhaupt denn Symptome? Wofür stehen die? Das sind ja Wahrnehmungen, Eigenschaften vom Körper, die der Körper uns gibt, als Zeichen dafür, dass was nicht passt, dass was nicht gut ist, dass was nicht im Einklang ist. Und in der Regel zeigt sich das sehr stark anhand der Situation, wenn ich zum Beispiel getriggert werde. Getriggert ist ein Wort dafür, wenn Dinge in meinem Alltag durch, das kann, können alles, alle Sinneskanäle, können das, kann das, auf allen Sinneskanälen kann das stattfinden. Beim Sehen, beim Hören, beim Riechen, egal welche, müssen auch nicht alle gleichzeitig sein, kann das ausgelöst werden, was dann mich triggert, sprich mich so in Resonanz bringt, dass ich darauf belastet reagiere. Das kann zum Beispiel ein Geruch sein vom Aftershave eines Täters, der mich vorher misshandelt hat oder so. Das kann sein, dass es vielleicht die Sirene ist vom Feuerwehrwagen oder so beim Tatort, wo ich dann denke, warum geht's mir so schlecht plötzlich. Na, das können aber auch Flashbacks sein. Flashbacks unterscheiden sich von Triggern insofern, dass ich ganz klare, genaue Erinnerungen oder Abläufe nochmal durchlebe, die ich selber erlebt habe, die das Belastende ausmachen. Also zum Beispiel, ich sehe wieder den Wagen, ich sehe, wenn ich einen Unfall hatte, einen Autounfall, oder ich rieche nochmal den Rauch von verbrannten Reifen oder was auch immer, ne? Solche Sachen halt. Das sind dann Flashbacks, sind auch ganz klare Zeichen oder Dissoziation. Das heißt, ich spalte mich ab, bin plötzlich nicht mehr anwesend, ich stehe plötzlich neben mir. In Horrorfilmen wird das sehr häufig dargestellt, ne? Dann wippen die so in der Ecke oder, ne, nach vorne, nach hinten und wissen nicht mehr weiter und stehen neben sich. Das kann aber auch sein, dass es ganz, also dass die Person mir gegenüber sitzt. Wenn ich jetzt unerfahren wäre und die nickt immer oder guckt so und ich habe höchstens das Gefühl, die guckt so ein bisschen durch mich durch. Aber eigentlich ist sie schon dissoziiert. Und dann, wenn ich sie anspreche, reagiert sie vielleicht gar nicht. Ne? So, das sind zum Beispiel so Hinweise. Aber auch weitere wie eine hohe Vigilanz, das heißt eine hohe Sensitivität für Veränderungen aus der Umgebung. Warum? Weil ich die als Person scannen muss nach Gefahr, nach Gefahrenpotenzial. Also wo ist eine erneute Gefahr? Das ist auch der Grund, warum die Betroffenen häufig in Situationen, wo viele Dinge aus der Umgebung sich verändern, wie auf einer Kirmes oder wenn mehrere Leute sind oder wenn ich halt draußen bin, wie beim Einkaufen und so weiter, dass ich dann sehr ängstlich reagiere. Und ich behaupte, dass sehr häufig dahinter die soziale Phobie, also dass ich Angst habe oder Agoraphobie, ne, also auf großen Plätzen oder wenn ich vielleicht im Bus bin oder beim Einkaufen, wo auch immer, dass das eine Fehldiagnose ist. Also das ist, oder dass eine Agoraphobie oder eine soziale Phobie oder egal was eher eine Symptomdiagnose darstellt für ein ursächlich traumatisches Ereignis, was dann dahinter steckt. Das sind so Beispiele. Es kann auch eine erhöhte Schreckhaftigkeit haben. Ich kann mich auch körperlich sehr distanziert fühlen. Das heißt, wenn mich dann jemand anfasst, mich berührt beim Umarmen, fühlt sich das wie taub an oder als wenn ich neben mir stehe. Oder ich kann zum Beispiel bei Intimitäten meinen Intimbereich nicht mehr richtig fühlen. Das fühlt sich so taub an oder ich spüre das nicht. Also all diese Phänomene quasi, man nennt das ja allgemein Abspaltung. Und der Franz Rupert hat das ja in der Folge auch sehr gut dargestellt, dass es diese Spaltungen notwendig sind vom Körper, um das Überleben zu sichern. Mhm. Und das ist tatsächlich auch rein ein ganz, ich möchte es mal ganz deutlich betonen, erst einmal ein ganz schützender Faktor. Warum? Wenn wir in einen Daueralarm wären, körperlich, würden wir alle sterben. Weil das ja, Herz also kann nicht auf Dauer immer auf 180 gehen. Dann kriegen wir irgendwann Herzflimmern oder, also nicht sofort, ne? Also es passiert jetzt nicht in den nächsten Stunden. Das wäre jetzt über, also wenn wir wirklich gar nicht mehr runterkommen, würde, sage ich euch gleich, also auch den Hörern, die jetzt hier, sagen wir mal, sehr panische oder sagen wir mal, sehr psychosomatisierende Hörer denken, oh, nicht, dass ich jetzt einen Herzinfarkt kriege. Nee, so ist das nicht gemeint, sondern es ist eher so gemeint, dass wenn man über eine längere Zeit kurzfristig in einer Daueranspannung bleibt, komme ich automatisch in die Erschöpfung. Ich kann mich davor gar nicht schützen. Das geht gar nicht. Dann bin ich immer platt, immer müde, fall um, sonst was. Ne, so. Das gibt's natürlich. Das heißt aber nicht im Umkehrschluss, dass wenn ich erschöpft bin, dass ich automatisch Trauma habe. Das ist es jetzt nicht. Also so platt wäre ich jetzt da, würde ich das nicht
deuten wollen. Ne? Ist es denn so, also ich finde, es ist ja in der Gesellschaft so, dass, oder was man häufig mitbekommt, was häufig angenommen wird, ist, dass Trauma ja ein wirklich immer auf ein sehr erschütterndes Ereignis zurückgeht oder eine erschütternde Erfahrung, die auch länger anhalten kann, ne? Und dass es sich auch immer dann dramatisch äußert, also dass ich Symptome habe, die mich fast schon, ich sag mal, lebensunfähig machen oder mich sehr einschränken im Alltag. Würdest du das genauso beschreiben, Kurt, oder könnte man auch sagen, es kann auch einfach nur ein diffuses Gefühl sein oder eine subtile Symptomatik, dass ich zum Beispiel merke, ich kann mich gar nicht mehr so vielleicht auf zwischenmenschliche Kontakte einlassen. Ich habe Probleme, mich in Beziehungen, auf Beziehungen einzulassen, wirklich Gefühle zuzulassen, weil ich so eine Art Abgestumpftheit in mir empfinde. Also kann es sich auch versteckt äußern oder hat es immer eine klare, große Symptomatik? Ja.
Verstehe. Du hast recht. Also die Frage ist berechtigt und da möchte ich jetzt nicht zu sehr paranoid wirken, als wenn ich das überall hinter was sehe. Aber wir müssen, ich muss das fairerweise sagen, wir stecken da in den Kinderschuhen. Also zumindest das, was wir wissenschaftlich wissen. Ja, also wenn wir Franz Rupert nehmen, der sagt ganz klar, da steckt Trauma hinter. Ich jetzt als, sag mal, sein Schüler, wenn du so willst, wobei ich mich jetzt nicht nur als sein Schüler sehe, also ich sehe mich eher als jemand, der seinen Ansatz genauso vertritt, aber mit meinem Wissen aus dem, was ich so in der Praxis an Erfahrung mache, nochmal gucke, wie ich kann ich es für mich im Praxisalltag nutzen und modifiziere es halt dann da. Ne? Ich sehe schon, gerade weil mir auch die Transparenz in diesen Themengebieten, ja, auch in alle Richtungen. Also das habe ich ja mal erzählt, muss ich kurz ausholen, bei Klaus Grawe, der versucht hat, alle Psychotherapieansätze haben ihr Gutes. Die haben alle ihre Daseinsberechtigung. Das finde ich genauso wie Klaus Grawe. Ich schätze den so sehr, den Mann. Schade, dass er so früh verstorben ist. Der hat ja echt noch viel bewegt hier bei uns. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus will, ist, ich bin der Meinung, wir müssen, weil wir alle in die richtige Richtung wollen, aber wir müssen mehr zusammenarbeiten. Und ich bin davon überzeugt, dass Trauma, das ist jetzt sehr provokant, das weiß ich, ja, das verstehe ich, dass es als Diagnose gesehen wird, aber ich finde, Trauma ist nicht unbedingt eine Diagnose. Ich würde es sogar nicht als Diagnose werten. Ich würde es als ein Phänomen werten aus dem Leben, was uns auch auszeichnet, wie wir reagieren können, so wie wir zum Beispiel auch reagieren mit Hunger. Wenn wir zum Beispiel gerade nichts gegessen haben. Ja, und wir müssen nur lernen, das richtig zu interpretieren, wobei ich das damit nicht abwerten will, im Sinne von jetzt alle, die eine starke Traumatisierung haben und dann denken, wie bin ich jetzt nicht psychisch erkrankt oder habe ich jetzt keine Diagnose? Das will ich damit nicht sagen. Ich will nur darauf hinaus, dass je stärker ich darauf reagiere, je stärker ich traumatisch darauf reagiere, umso heftiger bin ich in meiner Lebensbedrohung, in meiner Existenz, wurde ich vielleicht gefühlt vernichtet und lebe bis heute noch in einem reinen Überlebensmodus. Und jetzt auf deine Frage zu antworten. Ja, das kann sich total verstecken, weil es kann sich allein schon insofern verstecken, weil du kannst das so perfektionieren, indem du nämlich das schön abspaltest und dann zum Helfer wirst. Du kannst ja sagen, ab jetzt rette ich die Welt, jetzt werde ich die Mutter Teresa und Wonder Woman oder Superman in einer Person und arbeite nur noch. Bin jetzt Arzt in 24-Stunden-Bereitschaftsdienst, gib nur noch Vollgas, also nichts gegen die Personen, die das machen, ne? Also verstehe mich da nicht falsch, ne? Aber ich will nur jetzt absichtlich mal ein Extrembeispiel aufmachen. Und wenn ich dann merke, also können immer nur die Betroffenen selbst sagen. Ich kann nicht von außen übrigens über andere urteilen. Was ich jetzt hier sage, damit meine ich nicht jetzt alle Menschen, sondern ich würde eher sensibilisieren wollen, dass sich jeder das selber hinterfragt. Aber wenn die Personen merken, sobald sie aus diesem Modus, aus dieser, ich nenne das mal Identität, das ist ja eh mein Thema, Identität, das ist so mein Forschungsschwerpunkt gerade, neben Trauma, also Trauma und Identität und Trauma und Leben, wo lebe ich, wo bin ich im Überleben, das ist tatsächlich schwer zu sagen und das kann die betreffende Person aber darin überprüfen, wenn ich meine Identität, zum Beispiel der Superheldenrolle, also des Rettenwollens, des Arztes oder der Geschäftsführung, die 60 und 80 Stunden kloppt in der Woche, keine Ahnung wie viel, dann diese Rolle abgibt, wer bin ich denn dann noch? Wenn ich dann merke, dann bin ich nichts mehr wert oder ich fühle nichts mehr, da ist nichts mehr da. Oder, das ist ja übrigens auch mal ganz spannend, es gibt ja auch Personen, die sagen, ja, ich fühle doch, ist doch alles gut. Aber das Umfeld sagt, nö, ich krieg dich nicht mit. Ne, das gibt's ja auch, diese Phänomene, ne, dass die Personen das selber gar nicht mitkriegen. Warum? Weil die Überlebensidentität meine neue Lebensidentität wird. Hört sich vielleicht schräg an, ne? Frag ruhig nach, wenn du mehr dazu wissen willst. Aber es ist tatsächlich das Trickreiche, weil der Überlebensanteil, der durch das Trauma plötzlich sich bildet, weil der will mich ja retten, ja? Machen wir ein konkretes Beispiel. Konkrete Beispiele sind immer gut. Ne?
Genau. Und erklär das nochmal bitte von grundlegend nochmal für die Hörer.
Ja, mach ich. Genau. Mach ich. Wenn Papa mich haut, peng, aua, dann gibt's einen Teil in mir, der gerade merkt, dass hier war ein Schlag und hat gerade wehgetan. Das ist der traumatisierte Anteil. Der spürt das, der weiß das. Dann gibt's den Anteil, der vorher war, nämlich der gesunde Anteil. Der, hallo Papa, ja, so rumhüpft. So, Papa genervt, haut mir eine. Das heißt also, gesunder Anteil, dann plötzlich bildet sich in dem Moment, wo mich mein Vater schlägt, hier der traumatisierte Anteil, der das spürt, und gleichzeitig bildet sich auch ein dritter Anteil, nämlich der Überlebensanteil. Der Überlebensanteil ist der, der in dem Moment sagt, wie konnte das passieren? Was habe ich falsch gemacht? Das ist je nach Alter natürlich entsprechend differenziert ausgebildet. Ne, wenn ich sehr klein bin, werde ich wahrscheinlich denken, ich habe was falsch gemacht. Ich bin nicht gut genug. Und dann werde ich vielleicht leise. Dann sage ich vielleicht gar nichts mehr. Ja, das kann schon eine Entscheidung sein, die ich getroffen habe. Es kann aber sein, dass ich plötzlich immer lieber werden will, immer netter werden will, dass ich vielleicht versuche, alles zu tun, dass bloß Papa mich lieb hat und so weiter. Ja, also wenn Papa will, dass ich fleißig bin, bin ich ab sofort fleißig. Das sind schon so Überlebensmodi, die in mir aktiviert werden, je nachdem, wie ich gestrickt bin, und die fahre ich dann ab sofort, nur damit ich das hier nicht mehr spüre. Und wenn also dann einer Schlag auf mich zukommt, genau. Und wenn mich dann einer auf mich zukommt und sagt, ey, was ist denn da passiert? Kann das gut sein, dass ich, wenn ich mich selber schuldig fühle, dass ich dann sage, ach, das ist, war nichts, halb so schlimm, und ist doch gar nichts passiert. Oder vielleicht war es auch so heftig, was passiert ist, dass ich es tatsächlich abspalte. Ich weiß es vielleicht gar nicht mehr. Bin mir nicht sicher, ob das nur ein Traum war. Oder ich will es vielleicht sogar auch gar nicht wissen. Solche Phänomene gibt es auch. Dass plötzlich jemand was macht und dann plötzlich sagt, auch das Opfer, ja, Täter und Opfer, und dann bei denken, boah, das wollten wir gerade gar nicht. Was hier passiert ist, wollten wir nicht. Aber wir kommen da nicht mehr raus. Das ist die Realität geworden. Und dann haben wir ein Problem.
Hast du denn, oder ist das jetzt wirklich auch ein Beispiel, wo du sagen würdest, da könnte auch schon eine traumatische Erfahrung stattgefunden haben?
Nein, das ist auf jeden Fall. Ja, natürlich.
Also wenn,
das
wenn,
kann auch sein, dass.
Genau, wenn jetzt einmal geschlagen wurde oder.
Ja, natürlich. Das geht auf jeden Fall. Das ist geht. Ja, ja, es ist sehr plakativ jetzt von mir, aber auf jeden Fall. Jede Form von Gefahr, von Bedrohung, weil für das Kind wird in dem Moment die Welt unberechenbar. Sie ist an der Stelle nicht mehr richtig einschätzbar. Und das kann natürlich auch, sagen wir mal, im Kopf passieren. Also wenn ich zum Beispiel, wenn die Eltern sagen, wenn du so weitermachst, trenne ich mich oder irgendwie so, das Kind kriegt das mit und denkt sich, die Eltern gehen auseinander. Ja, und kriegen dann voll Angst. Und denken dann so, oh, meine Welt ist kaputt. Dann höre ich auf zu existieren. Das ist, glaube ich, für uns Erwachsene nicht so richtig nachvollziehbar. Also schon, aber dass wir würden dann wahrscheinlich denken, ja, aber Eltern, Papa, Mama bleiben ja immer da, haben die Kinder trotzdem lieb, ja. Aber fürs Kind selber ist das vergleichbar, wie als wenn ich ein Dreijähriges in der Stadt aussetze und sage, geh mal nach Hause. Dann kriegt das nicht hin, weil die Eltern sind die Realität für das Kind, sind die Welt für das Kind. Wenn die sich trennen, ist das wie, als wenn die Welt zerbricht und dann geht das Kind in zwei neue Realitäten. Das ist natürlich in der Regel hauptsächlich nur von Betroffenen richtig nachvollziehbar, aber ich versuche es in den Hörer jetzt was plausibler dafür zu machen. Und das kann natürlich auch sein, dass ich in meiner Wahrnehmung falsch gestellt werde. Wenn zum Beispiel ein Elternteil sagt, ich hab dich lieb, komm mal her, und im nächsten Moment sagt dann das Elternteil, ey, du blöd Mann oder du Idiot oder wie kannst du dich nur so verhalten, dann sind das zwei widersprüchliche Realitäten. Dann weiß ich nicht, was ist hier richtig, was ist falsch. Wo mache ich was richtig, wo mache ich was falsch? Und dann kann das sein, wovon ich auch stark ausgehe, dass da eine Traumatisierung stattfindet, häufig also eine Spaltung in mir, was damit auch das Trauma, also diese Bedrohung, Trauma ist ja Lebensbedrohung. Ich bin in meinem Leben irgendwo mal bedroht worden oder in meiner Existenz, vielleicht auch in meiner Identität. Wenn jemand zum Beispiel mich vernichtet in meiner Identität, wenn der Vater sagt, du bist nichts wert, du bist einfach nur ein Haufen Dreck oder egal was, und alles, was ich hier erzähle, ist nicht irgendwie aus einem schlechten Film, das ist die Realität. Ne? Das ist nicht, wahrscheinlich nicht überall. Es gibt natürlich, also wir sind jetzt hier in einer spezielleren Folge, ne? Aber wenn das Personen erleben und für mich jetzt in meiner Praxis als Traumatherapeut ist das Alltag. Ja, und wenn dann die Personen in so einem Umfeld groß werden, dann kann ich dann irgendwann abspeichern, ja, ich bin nichts wert und dann frage ich immer nach, ist das denn okay? Darf ich das? Oder weißt du, dann bin ich so verunsichert.
Also genau, kann man ja, wie du auch gerade gesagt hast, die Identität ist dann natürlich in Frage gestellt. Und wie du auch gerade schon schön gesagt hast, ich muss halt für mich irgendeinen Weg finden, um weiterzuleben. Ne? Also ja. Genau, um mit dieser
Situation.
Genau, Überleben. Genau. Dieses, dass sich dann der Überlebensanteil bildet.
Ja, und wie ich halte das ja gerade auch nur plakativ. Also wir machen das jetzt gerade an so einem sehr inszenierten Beispiel, dass der Papa mich mal aus dem Nichts heraus plötzlich haut. Wenn wir jetzt aber davon ausgehen, dass wir hier in einem mehrgenerationalen Thema drin sind, wo vielleicht die Eltern das gar nicht anders kannten, die vielleicht selber das als normal wahrnehmen oder ich gar nicht weiß, also ich kenne das gar nicht anders, dann ist das für mich normal. Dann ist das für mich Alltag.
Und dann gebe ich es wahrscheinlich auch weiter.
Etwas. Ja, natürlich. Ich kenne ja
weil genau. Genau das gelernt
habe. Ich denke, das ist normal. Ja.
Ne? Cordi, Jetzt müsste ich aber dazu natürlich auch nochmal einhaken. Du bist jetzt ja öfter auch schon auf Täter-Opfer-Dynamiken eingegangen, dass die dabei natürlich eine Riesenrolle spielen. Kann man das denn, hat das denn immer eine Täter-Opfer-Dynamik oder eine Struktur, so ein Trauma, auf was es zurückgeht? Weil ich meine, ich denke jetzt natürlich auch an Dinge, die höhere Gewalt, einer höheren Gewalt entsprechen, ne, solchen Dingen, oder wenn Unfall passiert, wenn solche Themen passieren, ich denke jetzt auch zum Beispiel an sowas wie die Love Parade oder das sind ja auch Dinge, das sind ja auch, ne, da geht es ja auch um Trauma. Und was sagst du dazu?
Ja, kann ich dir sagen. Also im Grunde genommen ist es, das ist tatsächlich in erster Linie zu lösen, in zweiter Linie nicht, aber in erster Linie zu lösen von, wer das jetzt verursacht. Natürlich bei höherer Gewalt, wenn es Natur ist, oder ja, ich sag mal, höhere Gewalt, Naturkatastrophe, was auch immer, Unfall, zufallsbedingt und so weiter, dann können wir das in der Regel besser verarbeiten. Das stimmt schon, ja. Da gibt es Studien zu, die das auch belegen und so weiter, da gibt es auch Einteilungen und so.
Dass man es besser verarbeiten kann, meinst du?
Ja, es gibt da Einstufungen nach verschiedenen Typen, ne? Also das ist auf jeden Fall einmal unfallbedingt oder Personen verursacht.
Hast du solche Fälle auch in der Therapie, oder hast du eher Fälle in der Therapie, die, sag mal, von einem Täter ausgegangen sind?
Alle Formen. Ja, ich habe auch Personen aus dem Kriegsgebiet, sei es als Opfer, ich habe Personen aus dem Kriegsgebiet, die selber als Soldaten eingesetzt worden sind. Ne, ich habe auch Personen, die entführt worden sind und missbraucht worden sind. Ich habe aber auch die, glaube ich, eher in unserem Alltag vorkommen, die eher eine Vernachlässigung haben, also eine Liebesentzug. Also das ist auch eine Traumatisierung. Es gibt auch die Form von zu viel Liebe. Also wenn ich zum Beispiel so erdrückt werde in der Liebe, dass ich da sowas von nicht mehr weiß, wo bin ich, wo ist der andere. Ne? Also es ist ja dann eher so eine Übertragung der Bedürfnisse von anderen auf mich. Dann werde ich plötzlich eher so schon emotional prostituiert, ne, und so weiter. Also sehr komplex, also sehr komplexes Thema. Und da möchte ich, das meinte ich auch gerade ernsthaft mit der Aussage, wir stecken da in den Kinderschuhen, möchte ich nochmal sagen. Also ich möchte auch hier ganz klar Werbung machen. Ich bin total davon überzeugt und möchte es gern weiterhin auch wissenschaftlich belegen, also und weiter erforschen. Ich bin davon überzeugt, dass das Konzept der psychischen Erkrankung veraltet ist. Es ist nicht mehr angemessen. Also wir müssen wirklich weg von der Idee, dass die Psyche krank wird. Die Psyche wird belastet, ja. Die Psyche leidet darunter und zeigt das körperlich, ja. Aber das ist als eine Art krank, dass sie krank ist, das ist total schräg. Also für mich als Betroffener. Ja, das wäre genauso, als wenn ich sagen würde, das Bein ist krank. So wenn ich das Bein gebrochen habe.
Gut, dass du das auch nochmal ansprichst. Jetzt meiner Meinung nach, oder was ich natürlich auch als Coach mitbekomme, so man reißt natürlich die Psychotherapie und die Psychologie auch an, und oder auch was ich von dir natürlich mitbekomme, gehört ja Trauma schon zu einer, ich sag mal, Richtung oder auch einer Spezialisierung, die ja schon fast der Königsdisziplin so ein bisschen angehört, weil es ja, ich sag mal, viele wollen da, glaube ich, mehr die Finger von lassen, ist, glaube ich, sehr schwierig, da auch reinzugehen. Ich glaube, da sind vielleicht auch häufig, ja, kann man auch so auf ein Minenfeld stoßen, so gefühlt. Würdest du das genauso beschreiben, Kurt? Und vor allem die zweite Frage ist dann natürlich auch, aber warum hast du dich dafür entschieden? Also was hat dich so gereizt an Trauma?
Kann ich sagen. Also das ist super, die Frage ist perfekt, Schesterz. Wir haben uns nicht abgesprochen. Ich habe selber davor die Finger gelassen am Anfang, weil ich einfach dachte, das ist, ich kriege das nicht richtig hin. Ne? Da habe ich gedacht, boah, kann ich da was kaputt machen? Oder das war auch tatsächlich, ich weiß noch, als ich 2001 in die Psychiatrie gegangen bin, dann war das immer sehr mit Vorsicht zu genießen. Ne? Sprich bloß nicht das Thema an, dann bricht das voll durch, oder ne, wird der voll nachher, tickt der ganz durch, wird voll verrückt. Die Betroffenen selber haben das auch gedacht, ne? So bloß nicht, dann breche ich. Falle ich in ein ganz richtiges Loch und komme da gar nicht mehr raus. Ne? Und so bin ich dann da auch dann in dieses Thema generell rein. Und und im Verlauf der Jahrzehnte, kann man sagen, meiner Arbeit, ist mir klar geworden, dass das Trauma ja vieles durchzieht und ich im Grunde genommen schon so oft Traumatherapie gemacht habe, obwohl sie eigentlich öffentlich und auch für mich in meinem Verstand eine Depressionstherapie war. Ja, weil hinter sehr häufig versteckt sich da eine Depression oder eine, ich gebe ja sehr häufig eine Anpassungsstörung. Warum? Weil ich dann immer das Situative sehe, was dann halt gerade belastet, als eine Art Aufhänger dafür, wo sich das gerade zeigt, wie so ein Ventil, wo das gerade durchkommt. Aber es ist dann nicht die Ursachendiagnose. Es ist dann nur so, um es so grob einzugrenzen. Aber wenn jemand natürlich ganz klar depressive Symptome hat und so, dann bin ich natürlich auch angehalten, das als Depression erstmal zu markieren, aber ich gebe in der Regel immer Verdachtsdiagnosen am Anfang und gehe dann erst mit dem Betroffenen, wenn er natürlich über das Gesundheitssystem, sprich der kassenärztlichen Vereinigung, die ja dann die Gelder zahlt, sobald wir eine Diagnose haben und wir das als eine Orientierung brauchen, das bespreche ich mal ganz offen mit dem mit dem Klienten. Ich sage ja auch bewusst Klient, ne? Weil Patient macht den Betroffenen immer krank. Ne? Wer ein Klient eine Art, also ein Auftraggeber für mich darstellt, den ich begleite hin auf seinem Weg. Und für mich ist der Weg immer der zu einem besseren Gesundheitszustand, also wo er sich viel besser fühlt und auch viel autonomer, steht auf meiner Homepage, ne? Der Weg zur Selbst, also Hilfe zur Selbsthilfe, dass man das selbst lernt, ne?
Ja,
Haben wir
jetzt.
ja auch in der, wir haben auch nur in der Folge, ich bin nicht meine Diagnose. Da wird das auch nochmal sehr deutlich dargestellt, ne? Von der Deria. Na, ihr habt das da, finde ich, sehr gut dargestellt, wie sich das anfühlt und wie sich das verändern kann.
Vielleicht für die Hörer, die jetzt nicht wissen, worauf der Quad anspielt, das ist eine Folge, die haben wir aufgenommen mit der Deria. Das war eine ehemalige Patientin von dir und
Genau.
die ihren Therapieprozess bei dir beschrieben hat und wo sich im Grunde genommen auch diese Themen gezeigt haben. Also
Genau.
sehr schön auch veranschaulicht.
Ja,
Genau,
finde ich auch.
die Titel
Das
der
ist
Folge
die
ist Du bist nicht deine Diagnose.
ja, 64, Folge 64.
Okay. Cord, jetzt aber gerne, komm noch mal jetzt dahin. Also wenn ich
Ja.
jetzt an mir feststelle, okay, ich habe bestimmte Themen oder ich sollte da mal näher hinschauen, dann bist du jetzt ein klarer Befürworter des Gruppensettings. Ist es nicht
Genau, kann ich.
trotzdem, ja, und genau, bietet es natürlich auch an. Ist es nicht trotzdem für die Betroffenen, also ich frage jetzt mal so ganz naiv, ja, ein bisschen schwierig, sich so zu öffnen in der Gruppe?
Das ist, du hast vollkommen recht. Das ist auch meine Meinung. Deswegen sage ich immer jedem, wenn ich das Gruppenangebot vorstelle, im Erstgespräch oder in dem Einzelgespräch, ne, dass ich ausschließlich in Gruppentherapie Trauma arbeite und da aber begleitend auch teilweise einzeltherapeutische Gespräche anbiete. Der Hintergrund ist der: In der Gruppentherapie geht es ja primär erstmal nicht darum, dass man sich öffnet mit seinem Thema. Nicht, dass man es jetzt geheim hält, aber es geht darum, dass man sich erstmal nicht überfordert. Das ist genauso, als wenn ich sage ja auch nicht in der Fahrschule, wenn ich zum ersten Mal hingehe, so jetzt fahren wir alle erstmal Auto. Ja, guck mal, wie gut jeder fahren kann. Das ist nicht angemessen. Also aus meiner Sicht geht es darum, erstmal Wissen zu vermitteln. Und zwar Wissen zu vermitteln, wo sind meine Trigger? Was ist überhaupt das, wovon wir sprechen? Was ist überhaupt normal? Also in der zweiten Stunde gehen wir
Sehr
ja direkt auf
gut.
den zweiten Termin, gehen wir erstmal auf die gesunden Anteile, ne? Weil ich habe ja gerade
Super.
behauptet, dass Trauma keine Diagnose ist, aus meiner Sicht. Also damit will ich das übrigens nicht falsch verstehen. In der Gruppentherapie sage ich nicht, dass es keine Diagnose ist. Also da gehe ich nicht in einen philosophischen Grundkurs für Psychotherapeuten, sondern da sage ich ganz klar, das ist in dem, weil die Gruppe ist was, was über die Krankenkassen ja bezahlt wird. Da bin ich dann, das heißt, ich bin also in dem Konzept der psychotherapeutischen auch Richtlinien und auch der Vorgaben, auch da bewege ich mich natürlich auch drin, aber ich betone es auch immer wieder. Ich sage dann, ne, dass halt laut den Ärzten und der Klinik und der Wissenschaft halt das und das der Stand ist und dann gebe ich das so weiter, ne, dass man da so eine Orientierung auch hat, ne? Aber ich sage ja deswegen keine Diagnose, weil es ein Hinweis darüber ist, wo ich was verändern kann, aber ohne jetzt das krank zu machen. Ne? Das, also da, weil die Symptome sind aus meiner Sicht keine Krankheit, sondern ein Hinweis, wo ich was verändern kann. Und um nochmal auch die Tragweite zu sagen, ja, Trauma ist ja so kompliziert. Da gibt es auch gute Studien zu. In dem Lehrbuch von Fischer von 2000, da gab es das damals schon, dass man weiß, dass dass Menschen mit einer Traumatisierung, also mindestens 50%, eine komorbide Störung haben. Das heißt, die kommen mit neben der Traumadiagnose mit noch einer weiteren in die Praxis. Und das ist dann in den meisten Fällen eine Angststörung oder eine Depression oder eine Suchterkrankung oder Borderline-Erkrankung oder was auch immer. Ja, also das kann alles da passieren und auch die Suizidalität ist ja auch ein Thema. Da haben wir auch als Folge 47, ist jetzt keine Werbeveranstaltung, das ist nur für die Hörer, ein Verweis. Wenn man mehr darüber hören will, da haben wir das dann weiter da vertieft. Ne? Da haben wir sehr viel zu gesagt in der Folge 47.
Aber ist es
Genau,
nicht,
und das ist auch ein Schwerpunkt.
Okay, dann ich stelle mir das dann so vor. Das heißt, und das finde ich total, muss ich sagen, ein gut durchdachtes Konzept, ne, dass du sagst, okay, wir damit haben die auch erstmal die Möglichkeit, sich heranzutasten an das Thema und müssen auch nicht sofort das große Thema auspacken, das genau. eigene. Jetzt ist es aber so, ich stelle mir das ja trotzdem so vor, das bedarf ja schon einem ziemlichen ja reingehen auch in die Thematik und um es natürlich auch aufzuarbeiten oder daran arbeiten zu können. Kriegst du das im Gruppensetting denn dann überhaupt hin oder bist du dann?
Genau.
Okay, dann erzähl
also
mal.
Also es liegt daran, also genau, also zum einen finde ich auch, es ist so, ich bin ja als Gruppenleiter, bin ich genauso, wie ich hier in dem Podcast bin. Also erstmal als Mensch. Und so sehe ich mich auch und so repräsentiere ich mich auch. Ne, ich sage denen ganz klar, wir sind alle Menschen. Und wenn wir merken, es wird uns zu viel, dürfen wir für uns sorgen. Das ist kein Versagen, wenn ich rausgehe. Und das sind alles schon so, weißt du, so Stellen, wo die Leute direkt in ihrer Angst reduziert werden. Also die sehen, hey, der ist menschlich, der erlaubt Dinge, der markiert die Dinge auch positiv, da wo sie aus meiner Sicht auch positiv sind. Also ich mache kein Motivationstraining in irgendeine Richtung, sondern ich mache schon die Konfrontation mit der Realität, aber konstruktiv. Also das heißt lösungsorientiert und auch immer mit dem Schwerpunkt darauf, dass man für sich sorgen darf. Man muss nichts machen. Ne? Man darf dafür sich sorgen. Ne? Also so, das ist mir immer ganz, ganz, ganz wichtig. Und im Gruppensetting haben wir einen Vorteil, das habe ich im Einzel nicht. Und zwar, dort alle, die in der Gruppe sind, haben mehr oder weniger was mit Trauma zu tun, weil das ist ja ein traumaspezifisches Setting. Ne? Wobei Trauma nicht nur PTBS, also posttraumatische Belastungsstörung als Diagnose ist, so heißt die Diagnose, die ich gerade mit Symptomen ausgeschmückt hatte, als du mich gefragt hattest, sondern auch eine Anpassungsstörung, also wo ich auch belastet sein kann, ohne jetzt eine Lebensbedrohung erlebt zu haben. Aber es kann sein, dass ich trotzdem sehr stark belastet bin, wie ein Jobverlust, Trennungssituation, jemand ist verstorben und das geht alles über einen Verlusterleben hinaus. Also es lässt mich nicht los, es macht mich fertig und bringt mich an meine Grenzen. Und all diese ganzen Sachen, die Personen, die das erlebt haben, sind in der Gruppe und das merkt man dann auch, dass ein hohes Verständnis, eine hohe Flexibilität dann da ist, weil man fühlt sich ganz schnell, und das merkt man auch in der Gruppe, so spätestens ab dem dritten Termin ist das total spürbar, dass man sich verstanden fühlt, dass man da sieht, hey, da bin ich nicht alleine mit, ne, weil man sich häufig auch tatsächlich nicht gesehen und nicht verstanden fühlt, ne. Das ist etwas, und somit ermutige ich auch die Person. Ich kann mich noch erinnern, es gibt Club-Klienten mehrmals, die kamen mit einer Betreuerin in ersten Termin, weil sie so viel Schiss hatten. Erstmal Gruppe, dann noch so einen fremden Therapeuten, den man nur ein paar Mal vorher gesehen hat, kurz, ne, in den Erstkontakten, wenn es um die Diagnostik geht und so. Und dann sitze ich dann da, eine Betreuerin dabei, weil sowas erlaube ich, ne. Und dann merken die plötzlich, hey, tut mir keiner weh. Hier fühle ich mich verstanden, hier muss ich nichts leisten, hier kann ich zuhören, wenn es so viel wird, darf ich rausgehen. Ja, und ich möchte ja auch was verändern, ist doch ein super Setting. Ne? Also so, also im Sinne von, wenn ich was wirklich verändern will, konstruktiv. Und die Person, die Person, ne, die bleiben tatsächlich auch bis zum Ende. War die ganze Zeit so. Und das sind die, die am Ende für mich gefühlt und auch für sich selbst und für dieses Umfeld auch verändert rausgehen.
Und ganz konkret jetzt, wie setzt du dann an? Mit welchen Methoden arbeitest du dann?
Mit Verstehen. Tatsächlich geht, weil die Grundlage ist ja immer Kommunikation und das habe ich mit mir selber nicht lernen können, weil ich keinen Ansprechpartner hatte bei einer Traumasituation. Da bin ich hilflos, bin ich ausgeliefert, gibt's keine Erklärungsansätze. Häufig ist mein Umfeld mit traumatisiert. In der Regel suche ich mir das gleiche Umfeld wieder erneut, wiederhole die ganzen Sachen immer wieder und deswegen muss ich es kommunizieren können. Und ich rege den Kontakt mit sich selbst an über den, dass ich das erstmal angehe, das Thema, so wie wir das hier im Podcast auch machen. Ich spreche häufig Fragen auch der Betroffenen, die auch zuhören und sich jetzt auch vielleicht betroffen fühlen, schon direkt an. Und damit fördere ich die Auseinandersetzung mit sich selbst. Und das merkt man auch. Also wenn ich dann zum Beispiel sage, ja, nehmt euch Zeit, lasst euch Zeit, ne, ihr braucht doch noch ein bisschen Zeit, bis ihr das und das schon für euch so umsetzen könnt, dann habe ich das sehr häufig, dass die Betroffenen dann sagen, hey, habe ich schon gemacht an der oder der Stelle, habe ich mir schon zugetraut und war schon super oder so. Und dann sage ich auch jedes Mal, meine ich auch wirklich so, ne, super, ist nicht selbstverständlich. Ne? So, und dann sind die, dann ist das schon, weißt du, so wie so eine Erlaubnis, ohne sich zu überfordern. Weil wenn ich was erwarte und sage, ey, ihr müsst das machen, bis zum nächsten Mal und wehe, ihr seid nicht pünktlich und wehe, ihr habt das nicht und das nicht und das nicht, steigere ich den Druck. Ich steigere den Druck und die Gefahr, etwas zu verlieren, nicht gut genug zu machen und so weiter. Und dann bediene ich so viele Traumakonzepte, dass das allein das schon hirnrissig ist, aus meiner Sicht. Also absolut unangemessen. Zumindest für den Ansatz, so wie ich ihn gewählt habe. Ne? Und der hat was sehr, sehr Wertschätzendes und was sehr Einladendes, sich als Freund zu begegnen. Über Aufklärung. Ich muss die Dinge wirklich erst verstehen. Das, was tatsächlich, da sehe ich auch eine Parallele, wie Carsten Müller, der war ja auch schon mehrmals bei uns, der total viel Aufklärung im Bereich Sexualität macht, dass selbst solche Dinge total wichtig sind. Grundlagen. Einfach, dass wir Dinge, wir müssen erstmal wissen, wie es funktioniert. Weißt du, wie ich meine? Autos doch auch. Bestes Beispiel. Ihr habt ein elektrisches Auto. Weißt du noch, als ich drin gesessen hab, das war für mich wie Neuland. Du hast gesagt, hier, Colli, kein Problem, dat Auto fährt selber und so. Und dann fuhr der los und da habe ich da nur gesessen und hab gesagt, hab das Lenkrad festgehalten. Und du hast gesagt, nee, läuft schon. Und ich sag so, das ist so, ja, ist so. Ja, ne, klar, Auto einsteigen, ne, Lenkrad war ja zum Glück noch da. Ne? Weißt du, wie ich meine? Ja. So, ne, stell mal vor, irgendwann ist kein Lenkrad mehr drin. Ne? Aber ist ein gutes Beispiel.
Ja, auf jeden Fall. Ich find's auf jeden Fall spannend, vor allem, dass du sagst, selbst bei dem sehr sensiblen Thema und so diesem Thema auch, was sich wahrscheinlich viele Therapeuten oder ich sag mal, wo viele Therapeuten noch immer ein bisschen zaghafter sind im Umgang mit dem Thema, allein schon im Einzelsetting, und dass du sagst, ich mach das direkt in der Gruppe, ne? Ich hause alle in einen Topf und zack. Los geht's. Aber genau, warum?
Als Mensch, ja, die begegnen sich als Mensch.
Aber du hast es ja wahrscheinlich vorher oder du machst es doch wahrscheinlich auch parallel noch in Einzelsettings auch, oder? Machst du es gar nicht
mehr? Ja, nee, es ist erstmal geplant, dass es nur als Gruppensetting läuft. Also wenn jemand natürlich kann ich nie ausschließen, dass jemand getriggert wird oder so stark plötzlich Dinge hochkommen, aufploppen, dass die das gar nicht mehr vorher klar hatten. Das ist das, was ja viele, wo viele Angst vor haben und sagen, na auch Therapeuten so, ne? Was ist, wenn das dann auf einmal plötzlich hochkommt und das kann ich ja gar nicht alles auffangen. Das ist Quatsch mit Soße aus meiner Sicht. Warum? Weil das alles eh schon unbewusst läuft. Das ist ja schon in so einer Aktivierung. Das ist ja schon eine ganze Zeit sowas, was schon in mir klar ist, aber nur nicht, nur noch keinen Namen bekommen hat. Und dann gibt's irgendwann einen Auslöser und dann zack, habe ich das wieder plötzlich alles spürbar. Es geht ja gar nicht darum, um die Frage, ob ich's nochmal spüre oder nicht. Ich werde sowieso irgendwann, wenn ich in eine Behandlung gehe, spüren müssen. Die Frage ist ja nur die, inwieweit komme ich mit dem, was ich dann spüre, zurecht? Schaffe ich das oder bin ich damit überfordert? Und das biete ich ja an. Wenn jemand also merkt, das wird zu viel, also mir ist das klar, dass ich viel zumute in der Gruppe, aber ich biete auch die entsprechende Begleitung an. Also wenn jemand merkt, über das Gruppensetting hinaus, der braucht zeitnah, innerhalb von wenigen Tagen, einen Krisentermin oder eine einzeltherapeutische Zusatzbegleitung nochmal, das gibt es, dass ich mal eine Phase, eine Zeit lang auch einzeltherapeutisch parallel begleite noch. Aber das wird immer individuell geschaut. Das ist nicht für alle gleich. Und der Fokus bleibt ganz klar auch wirklich auf die Gruppe, auf der Gruppe, weil das Gruppensetting ist wirklich ein Setting, was ich, wie soll ich das erklären, was ich als eine Art Heilungsmultiplikator, könnte man sagen, weil ich bin nur eine Perspektive. Die Gruppe, weil man könnte auch sagen, eines der wichtigsten Faktoren, der mir wichtig ist, ist, dass man das nicht so sehr auf mich fokussiert, dass man nicht sagt, nur der Cord ist derjenige, der dann da den Plan hat, sondern da sitzen auch 6 weitere Experten für die eigene Thematik und jeder hat eine individuelle Sicht darauf. Weißt du? Mhm. Also, dass man sich ganz anders wahrnimmt. Also auch als ich darf mich auch als Repräsentant oder als Repräsentation der Gesellschaft. Ne? Weil sonst wird es zu isoliert, zu sehr auf das therapeutische Einzelsetting reduziert. Und das habe ich noch gar nicht gesagt. Ne? Für mich ist das auch tatsächlich wegweisend, wie schnell ich in die Heilung komme. Heilung heißt, dass ich anders mit den Symptomen umgehen kann. Warum? Weil bei Trauma wird jeder jetzt, oder ja, fast jeder würde jetzt denken, ja, Trauma habe ich jetzt erlebt, werde ich ja eh nie wieder los. Was soll mir dann eine Therapie bringen? Das ist ja häufig so ein Klassiker, dass man sagt, ne, ich habe das erlebt, werde ich ja nicht mehr los. Ja, das stimmt. Wir sind das Produkt unserer Erfahrung. Ich werde die Erinnerung nicht los. Aber ich kann die emotionale Bewertung, das, was ich daran etikettiere, das kann ich verändern. Das geht. Weil das ist ja auch das, was die Symptome hervorruft. Und das Ziel ist, dass ich am Ende der Therapie, dass ich das dann selber steuern kann. Dass ich dann sagen kann, wie an der Weggabelung, ich kann das Thema jetzt auf mich zukommen lassen Und ich kann dann das so auf mich zukommen lassen, dass ich dann irgendwann entscheide, jetzt wird zu viel, stopp. Oder ich lasse es jetzt sein und gehe nicht weiter rein in die Thematik. Also ich kann es besser kontrollieren. Ich kann die emotionale Beteiligung dann besser steuern für mich und selber entscheiden, ob ich das will oder nicht. Und es überflutet mich nicht einfach. Das kommt nicht einfach über mich. Ne? Weißt du, wie ich das meine? Das lernt man halt dabei, ne? Und das ist etwas, was in der Therapie durch den Kontakt mit den Gefühlen erst passiert. Weil die Ansätze, die rein nur in der Logik bleiben, im Rationalen, hier in der Birne, im Austausch des Dialoges, sind für mich reine Trockenübungen. Also die können vielleicht mir helfen, mich zu stabilisieren in meiner Vorstellung, aber letztendlich zeigt erst das Leben selber, ob ich das kann, ob ich das umsetzen kann. Und jeder Ansatz, und das machen die meisten Ansätze meiner Meinung nach, mehr oder weniger stark ausgeprägt, und das ist beschreibend, nicht bewertend gemeint hier an der Stelle, mir steht eine Bewertung nicht zu, das kann immer nur jeder für sich selber als Erfahrung machen, ist es wirklich also wegweisend, wie schnell ich in den Heilungsprozess komme, ist wegweisend der Kontakt mit den Gefühlen. Mhm. Also erst wenn ich die Gefühle integriere, komme ich dahin. Das ist ein bisschen immer der Vergleich gern, weißt du, den ich mache mit Windsurfen da. Ich kann natürlich erstmal Trockenübung auf dem Surfbrett stehen, ohne Wind. Ja, cool und so weiter. Ich habe das verstanden. Dann kommt die erste leichte Brise, dann kriege ich vielleicht schon die Krise, fall vielleicht schon runter. Ne? Und aber erst wenn das Leben beginnt, im Sinne von mit allem, mit richtigen Wind und so, und ich das voll drauf habe, dann kannst du sagen, alles klar, kommt klar die Person.
Ja. Ja, also spannend auf jeden Fall. Das heißt, genau, um da jetzt vielleicht so, ich sag mal abschließend auch nochmal zu sagen, wie würdest du das einschätzen? Kann man in der Gruppe dann auch für sich schneller Erfolge feiern und das Thema hinter sich lassen?
Vielleicht sollte ich kurz sagen, was in der Gruppe noch gemacht wird, ne? Dass man so einen Eindruck hat davon, ne? Also ich, wie neben Symptome, Diagnose und Täter-Opfer-Dynamiken kommen natürlich auch so Sachen zum Tragen wie, ich gehe auf so Sachen ein wie Therapiemöglichkeiten, aber auch auf Medikamente. Nicht, dass ich jetzt Medikamente vorstelle, weil ich bin kein Psychiater, aber dass ich zumindest erkläre, wie generell die Wirkungsweise von Psychopharmaka sind, ne? Also das ist so etwas, was ich als sehr wichtig finde, damit die Personen über Absetzungsphänomene oder auch richtige Einstellungen, wie lange sowas dauert, warum das so wichtig ist und so weiter, auf was man achten muss, warum man zum Beispiel bei einer Ausprägung von Nebenwirkungen der Arzt plötzlich trotzdem sagt, ja, nehmen Sie trotzdem weiter. Ne? Wir erhöhen sogar noch die Dosis, das wird besser. Da wird natürlich jeder logische, denkende Mensch sagen, so, hey, warum wird das denn besser, wenn ich die Dosis erhöhe? Da wird ja noch schlimmer. Ne? Deswegen, das sind so Phänomene, die müssen meiner Meinung nach erklärt werden. Dann gehe ich auf Selbstbehandlung ein, ne? Kann ich Trauma auch selber behandeln und so weiter. Also all diese Fragen werden aufgegriffen, auch Umfeld und Angehörige. Es gibt extra Modul darum, wie gehe ich mit Angehörigen um und so weiter. Ne? Krisenplan, gehe ich drauf ein, was mache ich in Krisen, Suizidalität, da hat man eine Folge zu. Ne? Dann gehe ich auf Rückfallprophylaxe ein, ne? So darf ich Rückfälle haben. Wofür stehen die? Ne? Das sind die Module der ersten 8 der Basis, weil ich hatte früher angenommen, dass es Leute gibt, die vielleicht danach sagen, es reicht. Mehr brauche ich nicht, Basis habe ich verstanden, Ende Gelände. Ne? Und dann habe ich ja mit der Zeit gemerkt, nee, da beginnt ja erstmal der Spaß in Anführungsstrichen, also der Kontakt mit mir selber, da muss ich in die Tiefe und dann gehe ich auf, das habe ich dann als Vertiefungsmodule die nächsten, also die zweiten 8 Module quasi dann betitelt. Und da geht es dann um Familiendynamiken, um Resilienz, das heißt Widerstandsfähigkeit, hatten wir auch eine schöne Folge zu gemacht, dann Missbrauch und Gewalt, dann gehe ich, was das überhaupt ist, ne? Also dann gehe ich auf Daseinsberechtigung ein, hatten wir auch eine Folge zu, ne, die Folge 51. Dann Identität, ne, also was ist Identität, was macht mich aus, warum kann ich in dem einen Moment mich stabil fühlen, im nächsten plötzlich breche ich zusammen, ne, und warum falle ich dann gefühlt wie ein Loch zurück und so weiter. Mehr generationale Einflüsse, Familiengeheimnisse stecken dahinter und Folgeerscheinungen, Komorbiditäten. Also all diese Sachen, die ich jetzt genannt habe, werden im gesamten Gruppensetting über 16 Treffen, die werden so gestreckt alle 2 Wochen, dann läuft das so in knapp ein Jahr, sind die dann in der Begleitung. Also ein Jahr lang geht die Gruppentherapie und wer jetzt immer noch denkt, das ist hier eine Werbeveranstaltung, so ist es nicht. Das geht mir mehr darum, dass die Leute wirklich ein Verständnis, eine Aufklärung kriegen, weil die Gruppen sind immer extrem gut ausgelastet. Also heißt jetzt deswegen, also es ist keine Werbeveranstaltung, sondern mehr darum wirklich zu sensibilisieren, was auch aus meiner Sicht reingehört in so eine Behandlung von Gruppentherapie bei Trauma. Und Ich habe dazu auch immer wieder mal so Webinare, die ich ja anbiete und Seminare, wer dann da auch Interesse hat. Und das ist jetzt tatsächlich Werbung. Also wer sagt, das interessiert mich, kann gerne auch auf meiner Homepage vorbeischauen. Ne? Da gebe ich ja immer wieder Infos über dann aktuelle Webinare, Seminare. Ne? Also entweder dann über Trauma oder über Identität. Findet man dann auch nochmal dann da, wer da mehr zu wissen will. Genau. Aber deine Frage war, genau, über die Gruppe, ne? Also das nochmal so. Also im Grunde genommen ist es so, dass man gegen Ende der Gruppe, also wenn die 16 Module durchlaufen sind, kann man dann sagen, gut, ich bin durch, reicht. So mindestens ein Drittel bis die Hälfte sagen das auch und dann ist gut. Es gibt aber auch immer noch welche, die sagen, und jetzt würde ich gern mit dem Wissen arbeiten. Und dazu biete ich dann an, dass die Teilnehmer, weil bis dahin hat man ja auch ein gutes Gefühl zur Gruppe, also ob ich da Vertrauen fassen kann, ob ich mich da öffnen kann. Und dann gehe ich in die Tiefe, dann kann ich mit meinen persönlichen Themen in die Tiefe gehen. Dann mache ich klassische Gruppenpsychotherapie. Dann sitzen quasi dann die Teilnehmer da und dann frage ich, wer möchte heute aktiv arbeiten? Und ich würde behaupten, die meisten Gruppen arbeiten so, die Gruppenpsychotherapien. Und wenn dann jemand sagt, hier, ich möchte heute was ansprechen, dann frage ich noch, wer noch. Und wenn dann alle gefragt worden sind und ich weiß, wer alles arbeiten möchte, dann können die sich die Reihenfolge aussuchen zusammen und dann gehen wir dann an die Themen dann dran. Und die anderen werden dann automatisch zur Unterstützung von außen und wir gucken uns das im schützenden Setting dann natürlich an und bearbeiten das. Mhm. Ja, und in der Regel kann man dann sagen, das wäre vielleicht auch so eine Frage von vielleicht Nichtwissenden oder die das Setting nicht kennen, warum soll ich mir jetzt das von anderen anhören? Das ist ja Quatsch, ist ja nicht mein Thema. Ne? Dann gehe ich ja mit 10 neuen Sachen vielleicht wieder dann nach Hause. Ja, so ist es nicht, weil man kann davon ausgehen, dass das Thema, das ist ja auch meine Aufgabe als Gruppentherapeut, dass das Thema immer auch ein Teil widerspiegelt von meiner eigenen Thematik und das versuche ich dann natürlich mit den anderen zusammen zu erarbeiten. Wo ist da der gemeinsame Anteil daran und wie können wir alle dann davon profitieren? Und das ist tatsächlich auch immer zu finden. Das ist das Spannende daran. Ne? Und ich sehe das Setting selber als bereichernd immer wieder. Ne?
Das habe ich mir auch gerade gedacht, dass man natürlich in so einer Gruppe auch gut auf andere dann mal, also dass da Erfahrungswerte natürlich ausgetauscht werden, dass du dich natürlich ganz anders stützt, ne? Das ist so dieses geteilte Leid, ne? Dass man das dann halt in dem Moment hilft. Bedienst du dich denn auch solcher Methoden wie EMDR oder halt der Aufstellungsmethode von Franz Ruppert, ne? Oder solchen Dingen, die halt ganz gerne mal in Traumatherapie-Settings benutzt werden?
Ja. Sag ich dir. Ja, also ich kann immer nur das anbieten, was ich auch, wozu ich zertifiziert bin. Ne? Also EMDR habe ich nicht gelernt. Ich kenne den Ansatz. Ich kenne ihn auch relativ gut. Wobei ich die, wie gesagt, die Ausbildung nicht gemacht habe. Ich schätze sie auch sehr, aber es ist nicht mein Steckenpferd. Das biete ich zum Beispiel dann nicht an, klar. Aber wer daran Interesse hat, das mache ich auch in dem Bereich, wenn ich Therapiemethoden vorstelle, dann stelle ich immer die Therapiemethoden vor, die mit den Kassen zusammenarbeiten, nicht weil das die besseren sind, das betone ich auch immer. Das sind einfach nur die, die wissenschaftlich die meiste Anerkennung deswegen haben, weil die halt am meisten untersucht worden sind und deswegen zugelassen sind. Aber die, die nicht zugelassen sind, heißen nicht, dass die deswegen nicht, also zugelassen im Sinne von, dass man die nicht über die Kasse abrechnen kann. Also wenn jetzt etwas nicht über die Kasse abgerechnet werden kann, heißt das nicht, dass das nicht gut ist. Das heißt nur, dass es nicht ausreichend wissenschaftliche Studien nachgewiesen hat. Also ein Schamane im Wald, der einen super Ansatz hat als Beispiel, wird, denke ich, keine Kassenzulassung kriegen, deswegen, weil er einfach nicht genug wissenschaftliche Studien nachgewiesen hat. Aber deswegen kann er genauso gut, vielleicht sogar noch besser heilen. Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber nur, um es nochmal plakativ zu halten.
Ich weiß, was du meinst.
Und genau, ne? Und deswegen, also
vielleicht
das muss man dann halt.
Kurz nochmal erklären, EMDR, vielleicht willst du das nochmal ganz kurz in 2, 3 Sätze packen. Und weil wir werden da wahrscheinlich auch nochmal eine Folge zu machen, mit vielleicht auch einem Kollegen dann, der das anbietet.
Definitiv. Ja, klar, machen wir auf
oder
jeden Fall noch.
Kollegin.
Also genau, der Begriff EMDR steht für, dass die Augenbewegung, dass es da um eine Desensibilisierung geht, weil man sagt, also Desensibilisierung und eine Reprocessing, also eine der Prozess sich nochmal neu synchronisiert. Also im Grunde genommen so wie, wir wissen also durch bei Trauma, dass die emotionale Verarbeitung durch EEGs, das heißt die elektrischen Ströme hier vom Gehirn. Man kann ja nachweisen, wenn ich jetzt denke, ne, was emotional ist oder was auch immer, kann ich das messen, indem ich sehe, bestimmte Bereiche sind elektrisch, also bildet sich das ab, ne, durch die EEGs, die Hirnströme, die elektrischen. Und das ist etwas, was halt dann bei einer Traumasache nicht passiert. Und ich versuche durch dieses Verfahren, durch dieses EMDR, das kann man zum Beispiel für einen Stift, der mal hin und her geht, oder einen Zeigestab oder durch Klopfen, Tapping sagt man, ne, so Form kann man dann halt immer im gleichmäßigen Ablauf, also der Kopf bleibt so in eine Richtung gedreht, also man geht jetzt nicht so mit die ganze Zeit, sondern man bleibt so, nur die Augenbewegungen gehen mit. Und dadurch, dass es immer gleichmäßig ist, ich aber über emotional und auch gedanklich in das Erleben reingehe, unterstütze ich durch das Motorische, was hier passiert, durch dieses Sensibilisieren, durch dieses Spüren, unterstütze ich den Verarbeitungsprozess nochmal. Ja? Also dass der emotionale, gedankliche Arbeitsprozess mit dem Körperlichen verbunden wird und dadurch besser verarbeitet wird. Wobei das, was ihr jetzt hört, ist eher von einem, der jetzt diese Ausbildung nicht im EMDR-Bereich gemacht hat und dem Ansatz jetzt nur sehr runtergebrochen, kurz, grob eingeordnet hat. Ne? Also dafür will ich jetzt nicht meine Aussagekraft damit enthemmen, oder verkleinern, die Aussagekraft. Ich will damit nur sagen, dafür machen wir natürlich nochmal eine extra Folge für. Ne? Aber damit habe ich es nochmal so ein Stück weit eingestuft. Aber nach Franz Rupert, tatsächlich arbeite ich da auch so. Also wenn jemand das möchte, biete ich das tatsächlich an in dem Gruppensetting. Und mein Plan ist auch in diesem Jahr, dass ich das auch tatsächlich anbiete. Also für die, die Interesse haben und sich dann auch dann dafür extra anmelden können. Das werde ich noch organisieren. Jetzt durch die Corona-Zeit bin ich noch ein bisschen natürlich vorsichtig. Aber danach werde ich das sicherlich auch über meine Homepage kann man das dann sehen, werde ich das auch anbieten.
Genau. Wer zu der Aufstellungsarbeit von Franz Rupert noch mehr erfahren möchte, der kann wirklich jetzt dann in die Folge reinhören, weil da wird genau diese Methode nochmal genauer erklärt.
Ja, wir werden das auch in die Shownotes packen. Der Franz Rupert hat zum allerersten Mal, und ich finde das richtig Hammer, der hat ja bei dieser Tagung, dieser Jahrestagung, hat er eine Arbeit veröffentlicht. Also die kannst du als Video über 2 Stunden dir angucken, natürlich wer Sitzfleisch hat oder sonst über Etappen. Da bin ich übrigens auch kurz zu sehen am Anfang, voll Sonntagmorgen, Haare so voll auf 7:30, so, weißt du so, diese Zoom-Meetings, wo sich alle sehen können. Und der hat ja bei dieser Tagung halt viel gearbeitet in dem Bereich. Und die Arbeit war von Anfang als Öffentlichkeitsarbeit geplant und genau, die ist veröffentlicht.
Packen wir das in die Shownotes, Cord?
Machen wir in die Shownotes, super. Ich weiß, wo es ist. Ist auf dem YouTube-Channel, also hat er da veröffentlicht, genau. Ja.
Conny, würde nur sagen, also hast du jetzt, also jetzt haben wir das, glaube ich, erstmal so die wichtigsten Punkte erstmal so, finde ich, gut angesprochen. Hast du was dir auf jeden Fall zu dem Thema nochmal auf dem Herzen liegt auch und zu deiner Therapieform?
Nur höchstens abschließend, dass wer Informationen haben will, kann sicherlich auf meiner Homepage auch noch gucken dazu. Ne? Ich habe in dem Bereich Identität, ne? Identität und Leben und so weiter, da habe ich auch eine extra Seite, die kann man da so ein bisschen mehr zu nachlesen. Und ich werde sicherlich für die sich dafür interessieren, ich merke, dass das innerlich sich immer weiter rausbildet. Ich werde dazu auch sicherlich noch Fachliteratur veröffentlichen. Also zum Beispiel meine Traumaarbeit in der Gruppentherapie werde ich auch als Modul, also nicht als Modul, als eine Art Therapiemanual irgendwann veröffentlichen, wenn ich genug Ergebnisse dazu habe und das ein bisschen überprüft habe, um auch das transparenter zu machen und vielleicht sogar auch irgendwann mal als Ausbildung anbieten, dass man da auch dann selber sich darin ausbilden kann. Weil ich merke, ich habe auch schon Kollegen dabei gehabt, die einfach nur zugeschaut haben und das wirklich begleitet haben. Einfach nur so als Gäste. Ne? Natürlich nicht jetzt einmal, sondern wirklich vom ersten Modul bis zum letzten durchlaufen haben, ein Jahr lang, um mal zu sehen, wie das so ist. Und das wurde von Anfang an auch von den Gruppenteilnehmern erstmal natürlich mit denen abgeklärt und die waren auch einverstanden und die haben das alle als, die da waren bisher als total bereichernd erlebt, ne? Also auch wie das gemacht wird, wie so gearbeitet wird und das ist so das, was ich sagen kann. Also ich bin da immer aufgeschlossen, ne? Und jetzt abschließend letzter Satz dazu oder letzter Punkt dazu, mir ist es wirklich ein mega Herzensanliegen, darin Aufklärungarbeit, kennst das ja, haben wir ja auch schon immer gesagt, für Psychotherapie nicht Psychotherapie, sondern für die Psyche des Menschen zu machen, weil ich bin der Meinung, Psyche kann nicht krank werden. Und es ist so, dass wir aber Hilfe brauchen, das zu verstehen und uns unterstützen zu lassen. Das nennen wir heutzutage Psychotherapie. Und es gibt auch andere Möglichkeiten, auch Coaching und so weiter. Also es ist auch sicherlich für die Bereiche dann auch aufgeschlossen, dass das der Bereich, kann ich mir auch gut vorstellen, dass das passieren wird. Und mir geht es um Vernetzung. Also das heißt, dass wir nicht uns als Abgrenzung, hier, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen oder so ein Quatsch, ne? Da bin ich überhaupt gar kein Freund von, sondern eher, dass wir uns gegenseitig bereichern und voneinander lernen. Und ich halte auch genau wie der Klaus Grabe das immer gesagt hat, ne? Jeden Ansatz als generell gut, mit einer guten Grundintention und wir müssen nur gucken, dass wir, weil wir alle in einem Boot sitzen, uns irgendwie das Wissen zusammenfassen und für mich ist es das so, ja, am besten, also wenn man so will, kann man sagen, den Ansatz von Franz Rupert in ein Format vom Grundlagenwissen vermittelt, zusammengefasst für das, was man klassisch in diesem psychotherapeutischen Setting in Praxen, die mit Kassensitz arbeiten und so weiter, verwenden kann, ohne es zu sehr nur auf Franz Rupert runterzubrechen, weil da würde er auch zu Recht wahrscheinlich sagen, hey Kurt, dafür sind manche Sachen noch zu weit weg von dem, was ich grundsätzlich sage, aber die Kernaussagen meinerseits sind schon mit drin. Ne? Okay. Also von daher, ich sehe das so wie so ein Zusammenfassen, Zusammenführen, dass wir da alle weiterkommen.
Ja, Kurt, echt vielen, vielen Dank für diese spannenden Einblicke aus deiner Praxis und deinem täglich Brot quasi.
Ja, kann man sagen.
Und ich würde wahrscheinlich jetzt erstmal so den Cut da drunter machen. Wahrscheinlich, ich meine, du bist ja in deinem Element, du könntest da natürlich noch ganz viel zu erzählen.
Das ist gut.
Nee, das finde ich auch ganz toll. Da der Aufruf auch an die Hörer, solltet ihr noch bestimmte Punkte spannend finden, in bestimmte Dinge noch tiefer einsteigen wollen, lasst es uns gerne wissen. Ansonsten würde ich sagen, haben wir erstmal, glaube ich, grob und gut umrissen, was sich bei dir so tut. Wenn ihr Rückfragen habt, wie gesagt, immer gerne an Kurt. Und ich habe gerade gesehen, 70. Folge, Colli.
Ja. Yeah.
Ja, super. So weit sind wir schon gekommen. Wunderbar. Schön, dass ihr, wie gesagt, wieder mit dabei wart. Wir wünschen euch jetzt erstmal eine ganz tolle Woche. Eine leichte Woche vor allem, trotz der ganzen Situation und natürlich ohne Gepäck, so wie wir es jetzt gerade hier aufgemacht haben, was es so gibt. Und
liebe Grüße. Man könnte sagen, Trauma. So trau dich mal. Traut euch ins Leben. Ja, genießt es.
Ja, das sowieso. Das sollte man viel öfter auch für sich parat haben. Ne?
Ja.
Es war mir wieder eine große Ehre, Brüderchen.
Ja, war es für mich genauso.
Und lass es dir gut gehen die Woche noch. Ihr euch auch, liebe auch. Hörer. Und passt auf euch auf. Und dicke Küsse nach Mörs, ne?
Ja, danke, ne? Und nach Düsseldorf.
Danke dir. Bis dann.
Ciao.
Ciao.
Das war Psycho trifft Coach, der Podcast, der Sinn macht. Wir möchten euch damit unterhalten, inspirieren, informieren und bewegen.
Solltet ihr etwas auf dem Herzen haben, ein Thema oder Fachgebiet beisteuern oder einfach euer konstruktives Feedback zum Podcast loswerden wollen, immer her damit. Ihr findet uns bei Facebook, Instagram, YouTube, Twitter und Co. oder unter psychotriffcoach.de. Dort bekommt ihr auch immer alle aktuellen bzw. weiterführenden Informationen zu unseren Folgen und Gästen.
Wir danken euch von ganzem Herzen für euer Ohr und freuen uns, wenn ihr unseren Podcast bei iTunes mit ein paar lieben Sternen bewertet, über die sozialen Netzwerke teilt oder einfach mit Freunden und Bekannten darüber sprecht.
In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Wir freuen uns drauf.